Van Beesten had in St. Ludwig in München op 70ste Geburtstag. Dus dat hij op vader zijn predik gehouden. Maar we zaten in die normale verbouwen durchaus verstehen kunnen. En ik würde meinen, dat is durchaus met de Grundaussagen. Also, er hat etwas mit den Grundaussagen des Christentums zu tun. Ja, sehen Sie, ich würde mal eine Vorfrage stellen. Könnten Sie sich denken, sagen wir mal so, wie vereint man die Tatsache, dass zum Beispiel also ich absolut der Vollidiot, also bin hinsichtlich eines Fernsehgerätes. Und trotzdem ist unter Umständen gerade sehr oft, also doch benutze. Hier haben wir doch auch eine gewisse Diastase zwischen einem echten Umgang, der für mich wichtig ist, mit einer Wirklichkeit, die ich nicht richtig kapiere. Nun beobachten wir in der Theologie sicher einen Trend zu einer größeren Abstraktion. Ich kann ja nicht sagen, da oben sitzt der liebe Gott, nicht wahr, im Zölum Empyreum, nicht wahr, das eine ganz bestimmte, also letzte Kugelschicht ist, die die Welt einschließt, da sitzt also Jesus Christus, nicht wahr, denn er ist zentig zu Brommen, er ist zöllos, nicht wahr, und so dass sich der Suarez noch den Kopf zerbrochen hat, ob also Jesus noch im Zölum Empyreum also sein muss, nicht wahr, weil es ja außerhalb keinen Ort gibt, nicht? Außer also dem letzten Ort von allem. Oder ob er also dort drüber sitzen muss, denn er ist eben über alle Himmel. Das wurde ganz wörtlich im aristotelischen, also antiken Sinn, also aufgefasst. Also so kann ich doch heute nicht mehr also denken. Wenn Sie sagen, Auferstehung des Fleisches, nicht wahr, noch wieder sein neues Kirchenblatt vom, wie heißt es da, vom Herr doch,
Christen der Gegenwart.
Christen der Gegenwart, der wird also gesagt, oder bezweifelt, dass meine Auferstehungskonzeption christlich genug sei, weil ich sage, Auferstehung ist nichts anderes als die absolute Vollendung und gerettet sein des konkreten Menschen. Ich sehe nicht ein, nein, wie also mein verehrter Kritiker, ich weiß nicht, wer das ist, also sich unter Auferstehung mehr vorstellen kann. Denn in dem Augenblick, wo er sich mehr vorstellt, kommt er in Probleme, wie sie der gute, De Bruyner gehabt hat, ob er in ihm auch noch ist, nicht wahr? Weiß nicht, was für eine Haartracht man da hat, oder ob man groß und klein, dick und dünn also da auftritt, oder ob man so ist, wie der Origenes angeblicherweise, wenn ich mal so in die Schuhe so geschoben, also alle zu runden Kugeln vollendet, also denkt man, dass die vollendete Gestalt da, also da eines ausgedehnten Körpers ist, nicht mehr. Also wenn man solche Sachen nicht macht, dann wird heutzutage die theologische Aussage notwendigerweise abstrakter, als sie früher war. Jetzt, ich weiß auch keine Antwort, jetzt, also wie ist das? Da ist also die theologische Aussage, da ist die Predigt, nicht? Wie geht es das? Gibt es Weisen, echt das theologisch auszusagen und trotzdem unmittelbar Kranken zu werden. Solche Möglichkeiten also gibt es zweifellos auch. Ich kann doch von der Auferstehung also auch einen gewöhnlichen also Mann anschauen. Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Wir sitzen gewiss nicht auf den kalten Wolken, nicht wahr? Und singen Halleluja, nicht wahr? Das würde nämlich auf den Trauer trotzdem langweilig werden. Die kalten Füße sind auch nicht angenehm. Also, das kann ich mir also in dem Sinne nicht vorstellen. Denken Sie nur noch in Glauben. Denken Sie doch nur mal, nicht wahr? Also, die aufgeklärte Theologen, die wahrscheinlich für die Assumption der Mutter Gottes nichts übrig gehabt, obwohl das eine sehr gescheite und gute Sache ist. Was hat denn Jesus nach seiner Auferstehung, die er doch hoffentlich noch glaubt, mit seinem Leib gemacht, wenn es also im ganzen Himmel also irgendwie einen Adressaten, einen Bezugspunkt von derselben Art also nicht gäbe? Deswegen ist es selbstverständlich, dass die also Geretteten also vor Jesus also mit Leib und Seele in den Himmel also in der Vollendung sind. Und ich finde es auch selbstverständlich, dass also diese Vollendung bei uns beim Tod eintritt, aber nicht anders vorstellen. Der Himmel ist doch nicht so ein Salat von also leibhaftig also Auferstandenen auf der einen Seite und dann also so flatternden also Seelen. Nicht? Aber vorstellen kann ich mir das natürlich nicht. Und wenn ich jetzt sage, du bist der Mensch, der sagt, ich, und da kann ich jetzt nicht unterscheiden, ich kann zwar unterscheiden, aber nicht trennen zwischen dem, was man Leib und Seele nennt, ich werde also ankommen, ich werde gerettet sein. Und wenn ich ihm dann sage, wenn du das sagst und bekennst, nicht mal mit deinem Munde und mit deinem Herzen, mit Paulus zu reden, dann hast du die Auferstehung geglaubt. Das kann man doch einmal so auch heute in der Predigt noch sagen. Also ich meine, es gibt zwischen der notwendigerweise abstrakter gewordenen theologischen Aussage und der also Verkündigungsaussage also durchaus also begehbare Brücken und Übersetzungen, wenn man das überhaupt also so nennen will. Aber jetzt wollte ich also die Frage stellen, gibt es nicht auch das also ein anderes Verhältnis zwischen diesen beiden Größen, das analog wäre meinem also Bedienen des Fernsehers. Ne? Sie kennen ja eine popularisierende Literatur von, sagen wir mal, Plasmaphysik oder weiß der Kuh, weiß nicht was. Also ich verstehe die auch noch nicht mehr und bin auch zu faul, sie zu lesen. Aber das Radio kann ich andrehen. Nicht? Frage, also gibt es nicht also diese beiden also verschiedenen Weisen auch im Verhältnis zwischen theologischer Aussage und der Predigtaussage? Und tun Sie nochmal also eine merkwürdige Interferenz zueinander eintreten. Das zum Beispiel eine Interferenz gibt es ja auch, wenn ich ein Eskimo wäre oder ich weiß nicht, oder ein Zugkaffer, der noch nie von so einem Kasten da etwas gesehen hätte, dann würde ich ja vermutlicherweise auch sagen, also an diesem Kasten gehe ich nicht dran, denn wenn ich da anfange zu drehen, dann explodiert er vielleicht oder jedenfalls mit solchen Scheißen, also Dingen will ich nichts zu tun haben. Aber wenn ich der Zulu-Kaffer also mit so einem Weisen ein gewisses Vertrauensverhältnis gefunden hätte, dann würde ich also ihm gewissermaßen auch also diesen Kasten also abkaufen, nicht? Und mal also vertrauensvoll da drehen. Gibt es nicht auch so etwas Ähnliches? Hier kommen natürlich dann, käme nochmal in einer ganz anderen Weise die Theologie der Sakramente hinein. Zum Beispiel nun denn also Bischöfe stehen. Gut. Jetzt, wie stellt man denn das fest? Ja, wir beten beide das gleiche Credo. Schön, nicht wahr? Aber damit ist nur eine, zunächst mal eine akustische Übereinstimmung. Also klar, können Sie, woher wissen Sie denn, dass im Kopf von Paul VI. Und in Ihrem Kopf also das gleiche, bei der gleichen Formel passiert? Ja, wenn Sie sagen, Marsch aus dieser Tür heraus und der geht nun, macht die Tür auf und geht raus, dann habe ich eine Verifikation dafür, dass er das offenbar verstanden hat. Denn es wäre doch sehr merkwürdig, dass er zufällig aus ganz anderen Gründen in dem Augenblick aus dem Saal geht, wo sonst gar kein Grund ersichtlich ist, wo ich diesen Befehl da loslasse. Aber jetzt bei so einer, stellen Sie denn die Übereinstimmung Ihres inneren Bewusstseins mit dem Paulus VI. Oder der Bischöfe oder des Katechismus oder des Augustinus oder des Thomas oder des Herrn Lehmann fest? Da gibt es natürlich, also auf diese Frage gibt es sicher nicht eine einzige Antwort, sondern die Antwort auf eine solche Frage hat sicher tausend verschiedene Komponenten, die also auseinander analysiert also werden müssen. Aber ich würde also schon sagen, für mich ist in dieser Hinsicht also doch von Bedeutung, dass wir beide getauft sind. Das ist sicher mal passiert, nicht? Bei allen menschlichen Ermessen. Und wir partizipieren an der realen einen Vorgang der Eucharistie. Egal was wir, wenn man mal so sagen können, dabei jeder von uns auf eigene Rechnung und Gefahr dabei denken. Solche und ähnliche Dinge gehören natürlich da in diese Frage der Diastase zwischen Theologie und Verkündigung also auch hinein. Aber ich würde sagen, so wie wahrscheinlich nachdem also auch schon die Säuglinge durch die Mengenlehre hindurch gegangen sind in der Mathematik, wird es vielleicht eine Zeit geben, wo die also über mathematische Probleme also in einer Selbstverständlichkeit reden, wo ich noch gar nichts kapiere. Und so etwas Ähnliches kann es natürlich auch bei einer Gewohnheit bestimmter Formen geben. Wenn so gute, fromme Orthodoxe sagen, früher war es klar und jetzt ist alles in der Theologie durcheinander, dann ist es natürlich nicht immer falsch, aber zu 60 oder wie viel Prozent einfach so, dass sie früher nur eine Formel gehört haben und weil sie an die gewohnt waren, meinten sie, hätten sie verstanden. Während sie heute also meinetwegen drei also Formeln hören, sag das nochmal so, und also weil die nicht auf den ersten Blick gleich unison sind, also meinen, sie würden nichts mehr verstehen. Vielleicht verstehen sie heute in Wirklichkeit mehr als damals. Wenn ich nur einfach sage, Transsubstantiation und weh dir, wenn du das nicht auch sagst, dann bringe ich dich um, dann ist natürlich im Grunde genommen nur der falsche Eindruck erweckt, man hätte genau kapiert, was damit eigentlich gemeint ist. Nicht? So gibt es viele andere Anteile. Man kann da auch nicht viel spekulieren und mit diesen also von Ihnen deduzierten Erkenntnis über den Menschen nur die Geschichte manipulieren, sondern die richtige transzendentale Erkenntnis hat als wesentliches inneres Moment die absolute, also Geschichte, Erkenntnis der absoluten Geschichtlichkeit des Menschen, also in sich. also auch ihre Bedingtheit, also muss ich, wenn ich transzendental philosophiere, immer wieder denken, das hätte ich zum Beispiel nicht gemacht, wenn ich nicht also scholastische Philosophie und Marischal und Heidegger und ich weiß nicht was also studiert hätte.
Scheitere, gefrorene Leute, nicht nur, sind vielleicht Scheiterer, nicht religiös und nicht.